Geduld. Wenn es heisst, Nährrichtungsmittelpunkt, Timon.
Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die heisst Jesus und der böse Wolf. Es ist einmal. Uiuiui. Es ist einmal. Vor langer Zeit ein Bub gsi, der hat Jesus geheissen. Seine Mutter war eine junge Jungfrau und sein Vater ein Geistlicher. Ein Heiliggeistlicher, um genau zu sein. Und dann hat Jesus auch noch einen Stiefvater gehabt, den Joschi. Aber weil der weder böse noch für Geschichte irgendwie relevant ist, lassen wir den jetzt einfach mal weg. Jesus ist also in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. Aber Jesus hat nicht nur Ältere gehabt, Jesus hat auch Jüngere gehabt. Klingt gut, der Witz. So hat er ein paar Kollegen genannt, die er beim Couchsurfen, beim Reisen kennengelernt hat. Eines Tages also, wo Jesus gerade mit seinen Jüngern unterwegs war, ist er an eine Wüste angekommen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, bleibt hier und wartet brav, bis ich wieder zurück bin. Jesus hat ein bisschen Abstand gebraucht. Das brauchen Einzelkinder halt manchmal. Also ist Jesus in die Wüste gelaufen. Da ist ihm plötzlich ein Wolf über den Weg gelaufen. Jesus, wo gehst du auch hin? Und warum lampen dir die Zunge so aus dem Maul raus? Hat er gefragt. Ham Durst, du Dubbel? Hat Jesus geantwortet. Könntest doch die Pappe im Himmel fragen, ob er dir nicht eins spendiert? Hat der Wolf gemeint. Jesus hat sich schon gedacht, oh ja, Wasser, da wär's jetzt noch. He? Hat dann aber gesagt, nein, ich soll den Pappe nicht im Himmel nicht auf die Probe stellen. He? Husch, husch, gang weg. Sonst zieh ich dir noch am Schwanz. Der Wolf ist wieder gezottelt und hat sich gedacht, wo Jesus ist, sind sicher auch die Galeure von Jüngern nicht weit. Mal schauen, ob ich einen von ihnen päckeln kann. Den Bauch knurrt man nämlich schon wieder schülig. Also hat er sich ans Haus angeschlichen und hat geklopft, damit man ihm auftut. Wer ist da? Hätte Petrus wissen. Ich bin der Jesus, lümmt mich ein. Hat der Wolf geantwortet. Die Jünger haben es aber angehört, dass er gar nicht Jesus ist und haben ihm nicht aufgetan. Der Wolf aber, gar nicht faul, ist ins Deutsche Kreidenposten. Damit er eine höhere Stimme überkommt. Er hat es also nochmal probiert. Ich bin Jesus. Damals bin ich es wirklich. Hat er mit sanfter Stimme gerufen. Aber der Petrus hat schon gemerkt. Und hat dem Wolf wüst gesagt. Da hat er gedacht, jetzt muss ich mir halt nochmal etwas Neues einfallen. Er hat sich mit Federn als Gückel verkleidet und hat dreimal vor dem Haus gekreiet. Ein Petrus, der beim Obig mal wieder ein bisschen zu viel rotes Zauberwasser hatte, hat das Herz ganz schurig von Pöpperle, wo er das Krei gehört hat und er hat ihm aufgetan. Oh, Halitz! Der Wolf aber gar nicht voll ist ihr und hat all gefressen. Wo Jesus dann also zurückgekommen ist und das gesehen hat, ist er hässig geworden. Sternefeufi! Der Scheibe an die böse Wolf wieder, hat er rausgerufen und hat dem Wolf so viel Manna in die Schnur gestopft, dass er gerade explodiert ist. Und alle Jünger sind wieder frei gewesen. Und so ist Jesus mit seinen Kollegen zufrieden und purli munter wieder zottelt. Und wenn er noch nicht gestorben ist, dann verteilt er heute noch Geschenkli unter einem Weihnachtsbaum.
Oh, Timon, du bist einfach herrlich. Oh Mann. Herzlich willkommen auch nochmal von mir zum ersten Obergottesdienst im Mai 2015. Wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, sind wir in der Serie Ich denke, also bin ich hier falsch. Und wir beschäftigen uns mit Vorwürfen, wo man so im Christentum an den Kopf wirft. Unter anderem zum Beispiel, dass der Glaube nicht funktioniert, was ihr da erzählt. Oder dass die Wissenschaft den Glauben widerlegt. Oder dass Vergiss es immer. Was haben wir noch gehabt? Dass das Leid auf dieser Welt gegen Gott spricht. Wieso gibt es so viel Leid auf dieser Welt, wenn es einen Gott gibt? Wo ist Gott? Nächste Woche werden wir es darüber haben, dass ja alle Religionen sowieso das Gleiche meinen oder das Gleiche glauben. Und ihr seid natürlich auch herzlich für das Sonntag, nächsten Sonntagmorgen eingeladen. Aber heute werden wir uns mit etwas anderem beschäftigen. Und zwar mit dem Vorwurf, die Bibel ist doch ein Märchenbuch. Die Geschichten, die dort innen erzählt sind, die können doch nicht wahr sein. Das sind eigentlich nichts anderes als eine Ansammlung von Märchen. Und ich mag mich erinnern an meinen Konfirmandenunterricht. Ich bin konfirmiert worden, weil ich gläubig aufgewachsen bin und so. Und dann haben wir eine Kleingruppe gehabt und unser Kleingruppenleiter, der hat dann so gefragt, ja, haben wir zuerst am Anfang eine Runde gemacht, wieso lässt du dich konfirmieren? Und dann hat jeder so angefangen erzählen und dann ist mir so durchgegangen und jeder hat so gesagt, jo, wegen dem Geld oder so, wo man nicht bekommt, wenn man konfirmiert wird. Ich habe mit dem Geld einen neuen Gaming-Computer gekauft übrigens. Ah, den habe ich nicht mehr. Aber darum habe ich mich hauptsächlich konfirmieren lassen. Das wäre ein Witz gewesen, ihr dürft auch lachen. Nein, ist was. Das ist gestummen. Also, es sind wir Schritt für Schritt durchgegangen. Und jeder hat so seine Gründe erzählt. Und bis zu einer Frau, die letzte, und das war eine Konfirmandin, und dann haben sie gefragt, ja, wieso lässt du dich konfirmieren? Und dann hat sie gesagt, ja, ich mache es eigentlich nur wegen meinen Eltern und wegen dem Geld, aber ich glaube eigentlich nicht an Gott und an die Bibel. Und dann hat sie gesagt, hey, das, was in der Bibel steht, sind doch eigentlich nichts anderes als Märchengeschichten. Das ist von der Kirche so zusammengefügt worden, um dann dass es ihnen entspricht, oder? Und das ist eh von Menschen gemacht, das Buch. Und das ist eine Idee gewesen von nicht von Gott. Das hat sicher nicht Gott geschrieben oder initiiert, das haben Menschen gemacht, zu ihrem Vorteil, dass es ihrem Vorteil dient, oder? Die ersten Christen, oder? In den Kirchen und so, mit dem Kaiser und so. Und dann weiss ich noch, das war so ein Moment gewesen, wie sagt man, eine schwangere Pause. Sagt man das auf Schweizerdeutsch? Versteht ihr, was ich meine? Alle so... Es kommt von, ich habe das vom Englischen, pregnant pause, okay. So. Also, hä? Schauen wir sie so an, das haben wir jetzt nicht erwartet, oder? Haben wir den Leiter angeschaut, wie sagt er? Und dann hat der Leiter einfach gesagt, gut. Und wir haben weitergemacht. Und wir haben nie eine Antwort auf das bekommen, auf den Vorwurf. Nie eine Antwort. Und ich freue mich auf heute oben, weil wir werden uns mit dieser Frage beschäftigen, ob die Bibel ein Märchenbuch ist. Und dazu möchte ich gerne den Eckhard Hagedorn auf die Bühne bitten. Können wir ihm bitte einen herzlichen Applaus geben. Eckhard?
Ja?
Man kennt dich hier nicht im ICF. Aha. Erzähl uns etwas über dich. Wer bist du?
Ja... Schwierige Frage. Also ich sag mal mehr äußerlich, ich bin 61 Jahre alt, komme aus dem Dütsche, aus dem Kanton Westfalen, habe Pfarrer gelernt und bin jetzt Dozent fürs Neues Testament, habe rechtzeitig die richtige Frau geheiratet. Wir sind im Juli dann 38 Jahre verheiratet.
Wie alt sind Sie, wo der Kühlrot dann?
Oh, wir sind beide Jahrgang 54 und wir haben am 27. Juli 1977 geheiratet. Was ist das? Ich sage ja, ich habe Theologie studiert, nicht Mathematik.
Ich auch. Oh Gott. Ihr müsst es selber.
Aber es gibt sicher Leute, die können das ausrechnen. Ja, ja, wir haben 5 Kinder zwischen 37 und 23 Jahren und 5 Großkinder. Sind also mächtig stolz. Das war jetzt mal so Grobeinführung.
Also du bist Dozent an einer theologischen Schule,
ja.
Für Neues Testament.
Ja, das hätte ich früher auch nicht gedacht.
Wieso nicht?
Ja, wie sagt man, das war mir nicht in die Wiege gelegt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich eine Wiege hatte, aber... Als ich dann so mit 14, 15 ein paar Leute kennenlernten, die ziemlich intensiv Christen sein wollten, hat das bei mir zunächst mal noch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich so nach und nach an den Gedanken gewöhnen könnte, dass es auch was für mich sein könnte. Und ich habe, glaube ich, am Anfang, ja, ich bin da mehr reingestolpert als reingegangen und musste mich da erstmal zurechtfinden. Und da war jetzt irgendwie nicht, ich werde mal Pfarrer oder ich werde mal Dozent oder sowas. Ich hatte keine Ahnung, was ich werden wollte. Verliebt sein wollte ich auf jeden Fall, aber da war noch nicht klar, in wen. Und ja, und der Rest hat sich dann aber ergeben.
Okay. Gut. Also wenn ihr sonst noch persönliche Fragen habt, du bist sicher nachher noch da, oder?
Ja.
Du erzählst uns sicher, wieso du gerne Gurken isst.
Das weiß ich nicht.
Ah, weiß es nicht. Aber
vielleicht, meine Oma hat irgendwie immer Gurken gehabt. Aber ob es daran gelegen hat, also das weiß ich, keine Ahnung, okay, das ist mir zu schwer.
Wir haben ihm eben heute Morgen Gurken geschenkt und er hat sie alle schon gegessen. Darum können
das Glas ist noch zu, das ist noch im Kofferraum.
Also, kommen wir zum Thema. Jetzt wollen wir dich ein bisschen kennen, so ein bisschen oberflächlich. Was hättest du der Konfirmandin in dem Moment gesagt?
Ich weiß es nicht genau, aber zwei Sachen gehen mir durch den Kopf. Das eine wäre vielleicht, wenn man die Bibel für unglaubwürdig hält oder für ein Märchenbuch, dann sind das eigentlich gute Startvoraussetzungen für den Glauben. Weil man sich dann nicht von frommen Leuten alles Mögliche vormachen lässt, weil man selber überlegen muss. Und es gibt viele Leute, die, bevor sie Bibel mal ernsthaft zur Kenntnis genommen haben, ein sehr negatives Vorurteil hatten. Und denen sind dann Sachen passiert, die dann eine richtig große Langzeitwirkung hatten. Und da hat man nachträglich den Eindruck, die Bibel selber war stark genug, diese Leute zu überzeugen. Das Zweite, was mir durch den Kopf gegangen ist, das ist mir im Frühjahr 1987 passiert. Ich hatte Religionsunterricht zu geben in einem kleinen Ort im Schwarzwald und habe dann in der Primarschule irgendeine Geschichte aus der Bibel erzählt. Und dann hat ein Achtjähriger so ähnlich reagiert wie die Konfirmandin da in deinem Kurs. Der hat sich gemeldet und hat gesagt, Hagedorn, das ist alles Blödsinn. Freundlich wie ich bin, habe ich gefragt, du, ja, wie kommst du zu dieser Meinung? Ja, mein Onkel, der hat gesagt, das ist alles Blödsinn und mein Onkel ist bei der Polizei. In dem Moment hast du ja verloren. Jetzt ist in dem Moment völlig egal, wie lange du studiert hast, wie gut deine Argumente sind. Wenn der Onkel bei der Polizei ist und sagt, das ist Blödsinn, dann ist klar, wer hier das Sagen hat. Der Onkel war die Autorität. Nun ist ja dieser junge Mann von damals, der müsste jetzt auch schon über 30 sein. Und ich weiß jetzt nicht, ob der immer noch bei seinem Onkel, der bei der Polizei ist, denken lässt. Oder wie der jetzt die Sache ansieht. Aber was für mich an der Sache verblüffend ist, ich denke da, seit den 80er Jahren, also alle paar Wochen muss ich über die Geschichte nachdenken. Wir sagen ja immer, dass unser Jahrhundert oder so jetzt unsere Zeit die kritischste und aufgeklärteste Zeit ist und deswegen viele Leute mit dem Glauben nichts anfangen können und Bibel für ein Märchenbuch halten. Ich habe aber den Eindruck, einerseits stimmt das auch, ich will das nicht bestreiten, aber andererseits sind wir auch so mit das autoritätsgläubigste Jahrhundert. Ganz viele Leute haben ganz wenig Ahnung und denen kannst du jeden Blödsinn erzählen über die Bibel, die glauben das sofort. Ich habe so den Eindruck, dass viele Bücher, die heute geschrieben werden und die dem christlichen Glauben gegenüber kritisch sind, dass das die eigentlichen Märchenbücher sind, die werden aber geglaubt. Und da fände ich es mal gut, wenn so ein paar Leute mal wirklich mal Bibel durchlesen. Bei uns im Jugendkreis vor ein paar Jahren in Steinen da im Wiesental, da haben die mit dem Jugendkreis mal in der Kirche die ganze Bibel in einem Rutsch durchgelesen und die haben irgendwas zwischen 80 und 90 Stunden gebraucht. Und also das zeigt ja, man kann durchkommen, auch wenn es sich da um 1300 Seiten handelt. Und das war für mich richtig spannend, ein Haufen junger Leute. Und wenn ich da gekommen wäre, hätte gesagt, die Bibel wäre ein Märchenbuch, die hätten mich angeguckt wie ein kleines grünes Männchen vom anderen Stern. Die waren definitiv nicht dieser Meinung.
Also für dich jetzt, wieso hat die Bibel Glaubwürdigkeit, wenn du jetzt die Argumente hörst oder das Killen, das doch einfach selber, dann haben sie ein paar Briefe gehabt und vielleicht noch ein bisschen von den Juden, vom Alten Testament. Und dann haben sie gedacht, ja komm, das machen wir so zusammen, weil dann können wir den Papst wählen. Und das ist ja also der Vorwurf, dass das alles ein bisschen politisch war.
Ja.
Wieso hat es denn für dich trotzdem Glaubwürdigkeit, Bibel?
Also ich habe jetzt mit der Bibel schon eine Weile zu tun, also seit Ende Oktober 1970. Das ist schon eine Weile her. Und ich muss schon sagen, die Bibel ist mir gegenüber immer sehr fair gewesen. Die war mir gegenüber sehr kritisch. Da standen Dinge drin, die habe ich absolut nicht gerne gehört und gelesen. Aber ich habe nie den Eindruck, dass ich hier verachtet werde oder nicht ernst genommen. Und nach habe ich eben gemerkt, dass das ein außerordentlich liebevolles Buch ist. Und das war sozusagen auf dieser persönlichen Schiene, gar nicht so, wenn es um Argumente ging. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, das Buch musst du ernst nehmen, weil das nimmt dich ernst. Das war für mich, glaube ich, sehr hilfreich. Später erst, als ich dann so erste Schritte versucht habe, wie geht das als Christ, dann kamen alle möglichen Bedenken und ich habe auch nach 2 Tagen Christsein wieder aufhören wollen, weil ich gedacht habe, das kriege ich nicht auf die Reihe. Da passe ich nicht rein. Und dann hat mich da jemand, der schon länger im Glauben war, der hat mich da mal notdürftig wieder gerade gebogen und dann ging es wieder eine Weile. Aber das war am Anfang alles sehr zögerlich und dann kamen eben auch Argumente, mit denen wurde ich nicht fertig. Da war ich sehr verunsichert und meine Kumpels wussten es auch nicht und der Pastor hatte auch keine Ahnung. Und da bist du ja erstmal fertig und wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, die Kirche hätte die Bibel, ja, die einzelnen biblischen Bücher, gibt ja da 66 Teile, so zusammengestellt, wie es ihr passt, hätten andere Bücher unterdrückt, da wäre jetzt viel mehr Dynamit drin gewesen, dann muss ich ja sagen, und da habe ich natürlich mich im Laufe der Jahre auch einarbeiten können und das gehört jetzt ja zu meinem Job auch dazu, dann hätte die Kirche ja sich ein Kuckucksei ins Nest gelegt. Denn indem sie die Bibel so, in dieser Art, wie wir sie heute haben, als Bibel fest eingebunden zur Kenntnis nimmt, da hat sie sich ja den größten Kritiker selber ins Haus geholt. Die Bibel ist ja gegenüber den Christen aller Jahrhunderte viel kritischer gewesen als Kritiker, die von außen kamen. Und da könnte ich jetzt eine Stunde lang ein Referat halten, wie die Bibel so zustande gekommen und wie das war und wie man sich über manche Dinge auch gestritten hat, wie aber im Grunde die Bibel selber dafür gesorgt hat, dass sie sich durchsetzt. Also für mich immer eine spannende Sache. Kennt ihr noch Dan Brown? Sakrileg oder Illuminati? Da eine Lady hat genickt, vielen Dank. Sind wir schon. Also ich kenne den erst seit gut einem Monat. Meine Kids kennen den.
Ein Film rausgekommen, oder wie hat er
geheißen? Eben, meine Jungs haben das Sakrileg als Film gesehen und das gab es in Amerika als Buch und das ist 50 Millionen Mal verkauft worden und auch die deutsche Ausgabe auch weiter über 1 Million Mal. Und da waren so ganz steile Thesen drin, dass eben erst im 4. Jahrhundert mit kräftiger Hilfe von Kaiser Konstantin die Bibel so zusammengestellt worden wäre und sozusagen die Machtausübung der Kirche und mit diesem Buch kannst du gut kleine Leute platt machen. Und ich hatte zu Hause ein Buch, also zweibändig, 1888 und 1890 waren die beiden Bände erschienen, zusammen 1990 Seiten, wo jemand mal diese ganze Geschichte, wie aus diesen einzelnen Schriften schließlich die Gesamtbibel entstanden ist, mal ganz genau nachgezeichnet hat. Und was mir immer sehr eingeleuchtet hat, in der Gemeinde in Rom, das war am Anfang ja noch nicht so die Hauptstadt des Christentums, aber die hatten eine relativ stabile Gemeinde und da hat man um das Jahr 200 eine Liste gehabt, welche Bücher in dieser Gemeinde im Gottesdienst verwendet wurden und sozusagen als Gottes Wort anerkannt worden sind oder wir würden heute sagen, als Bibel anerkannt sind. Und von den 29 Schriften, die wir im Neuen Testament 27 Schriften, die wir im Neuen Testament haben, waren damals schon 22 völlig unumstritten und die anderen fünf, die sind dann in den Jahrzehnten danach, haben die sich durchgesetzt. Das sind ganz interessante Prozesse, die da gelaufen sind, aber es zeigt sich ja oft, dass die einzelnen biblischen Schriften, die waren einfach so gut, die waren so vitaminreich, die haben so Leute umzudrehen vermocht, dass das irgendwie logisch war, das sind die Sachen, auf die sich unser Glaube stützt. Und dann hat man natürlich Schriften, die in späterer Zeit entstanden sind, zum Teil mit ganz steilen Thesen und auch verrückten Argumenten, die hat man dann irgendwie ausgesiebt und hat gesagt, nee, das ist eine ganz andere Schublade, da lassen wir die Finger von. Mhm. Finde ich sehr beeindruckend. Also die Kirche hat im Laufe der Zeit nicht nur Blödsinn gemacht.
Okay. Wenn ich eben das Thema Bibel ist ein Märchenbuch. Ja. Und wenn ich so die Bibel lese, dann stoße ich oft auf Geschichten in der Bibel, die klingen wie Märchen. So, ich bin jetzt doch ein bisschen der Ankläger. He? Ist gut. Ich will dann, am Schluss gibt es eine Gratis-Bibel, oder? Ich will dann, dass ich die lese. Aber ich muss ein bisschen herausfordern, oder?
Das sind wahrscheinlich die Lieblingsgeschichten vom Timon, gell?
Ja, genau. Mit dem Wolf und so. Nein, aber weißt du, zum Beispiel, es läuft der Typ, sie rennen aus der Stadt raus, Sodom und Gomorra, es kommt Schwefel vom Himmel und es heisst, die Frau vom Lot, sie darf nicht zurückschauen, wie die Stadt zerstört, dreht sich um und verwandelt sich in eine Salzsäule. Oder der Prophet Jona, der von einem Walfisch verschluckt wird, 3 Tage lang irgendwie durchs Meer transportiert wird und dann wieder ausgespuckt wird und er überlebt. Oder es gibt viele Geschichten, wo oft so schnell mal tönen wie ein Märchen, oder Jesus verwandelt Wasser in Wein. Oder er läuft übers Wasser. Oder, es gibt ganz viele, oder viele Wunder, die passiert sind. Oder? Ja. Ich muss auch schon recht geben, die klingen schon zum Teil wie ein Märchen. Oder? Ja. Da würdest du mir auch recht geben, oder?
Ja.
Eben. Gut.
Ja,
okay, Frage. Nein. Jetzt, wie liest man denn so etwas? Oder weißt du, wie geht man mit dem um? Oder, ja, genau, wie liest man das? Sinnvoll. Oder sagt man einfach, hey, komm, das sind jetzt Märchen, ich überspringe jetzt das Kapitel. Oder haben die uns etwas zu sagen, die Geschichten?
Ja, klar doch. Und ich finde es auch klasse, dass die Kirche sich nie getraut hat, solche Geschichten aus der Bibel rauszunehmen. Die waren schon im 18. Jahrhundert peinlich. Ja, also ich hab mich da ein bisschen kundig gemacht. Ich habe mal wirklich viele Sachen aus verschiedenen Jahrhunderten gelesen, weil man dann ganz anders das Profil merkt. Das fand ich höchst spannend. Ich will mal von zwei Seiten her sagen. Das eine ist, ich würde zunächst mal versuchen, die Bibel von ihrer Hauptperson her zu lesen. Das ist jetzt mal im Neuen Testament eindeutig Jesus. Da wird dann natürlich jemand sagen, oder jeder, der Bibel liest, muss sich irgendwie fragen, was halte ich für wirklich? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in der Gegenwart manche Leute das, was sie für wirklich halten können, nur noch einen sehr schmalen Bereich umfasst. Und ich sage mal, der Gott, der Jesus von Toten auferweckt hat, der kann auch auf die Reihe kriegen, dass ein großer Fisch mit dem Jona klarkommt oder so. Das ist die eine Sache. Ich würde es wirklich von der Hauptperson her zu lesen versuchen. Und der Jesus spielt nun mal in einer anderen Liga als wir. Und die Leute von damals, die ihm begegnet sind, das waren ja nachdenkliche Leute, die ihren Job machen mussten, die übers Leben nachdenken, die die Macht des Todes erfahren haben, wenn in ihrem Dorf oder in ihrer Verwandtschaft jemand gestorben ist. Das waren ja nicht einfach so ein paar kleine Doofis, wo wir dann in einem neuen Überlegenheitsgefühl sagen können, also das ist irgendwie so der Kindergarten der Menschheit, aber wir sind erwachsen und wir blicken durch. Das ist es ja nicht. Das ist die eine Seite. Und die andere Sache, das war eine Begegnung vor ungefähr 10 Jahren in der Wochenzeitschrift Die Zeit in Deutschland, eine Riesenauflage. Da hat es einen Artikel, mehrere Artikel, also eine ganze Artikelfolge gegeben, wo ein Philosophieprofessor dem Christentum sagte, das Christentum hat von Anfang an ein paar ganz massive Schäden. Und darum ist es gut, wenn man sich heute das Christentum nicht antut, wenn man da die Finger davon lässt. Es hat sozusagen ein paar Geburtsfehler, die kann man da überhaupt nicht rauskriegen. Und dann hat er also so richtig hingelangt und da, also der hat die Christen dann rasiert ohne Einseifen. Und das war, ja, und dann die Bischöfe haben Bücher dagegen geschrieben und zum Teil mit guten Argumenten, aber der hatte das so fetzig und für Intellektuelle genießbar da in der Zeit veröffentlicht, da war dann echt die Frage, was kannst du noch da dagegen setzen. Ich habe den Mann dann, ohne dass ich das mir auf die Tagesordnung gesetzt hatte, selber kennengelernt und wir haben mal zusammen Mittag gegessen und haben uns unterhalten, wie der Begriff des Christentums entstanden ist. Das Wort Christen kommt im Neuen Testament ja nur 3-mal vor, wird man gar nicht meinen. Das ist ja heute der Name hat ja Karriere gemacht. Und wir haben uns überlegt, wie an der Wende zum 1., 2. Jahrhundert und so, wie das alles entstanden ist. Da haben wir ein bisschen so Fachsimpelei. Der kannte sich nämlich super gut aus. Der kannte sich richtig aus. Und dann sagt doch dieser Mann, intellektuell, gäbe es für mich keinen Grund, nicht Christ zu sein. Also das habe ich noch im Ohr, was der das sagt. Intellektuell gäbe es für mich keinen Grund, Christ zu sein, sagt der, der gerade dem Christentum in der Zeitschrift Die Zeit ein paar Geburtsfehler bescheinigt hat und sagt, Leute, lasst die Finger davon. Und dann sagt er, ja, bei mir kam das nämlich so. Ich komme aus einer Freikirche, eine etablierte Freikirche, schon alt, das muss also in 50er, 60er Jahren spätestens gewesen sein. Und bei denen habe ich Musik gemacht und dann hat das mich einfach gefrustet, wie oberflächlich die Predigten waren, die ich mir da jeden Sonntag anhören musste. Und irgendwann habe ich gesagt, too much, nichts mehr und habe ganz entschlossen dem Christentum den Rücken gekehrt und ich kann die Leute nur vor sowas warnen, aber intellektuell hätte ich keinen Grund, nicht Christ zu sein. Und aus dem Munde eines solchen Menschen, das macht mich dann schon nachdenklich. Ja? Also der hätte mit manchen Wundern der Bibel intellektuell vielleicht gar keine Probleme, wenn er nicht einfach Christen als oberflächliche Menschen kennengelernt hätte. Da steckte die Problematik. Das bringt mich schon zum Nachdenken. Und bei manchen Sachen, gut, wenn ich noch was Drittes sagen darf, es gibt einfach Leute, die berufsmäßig mit Märchen zu tun haben, manche Literaturhistoriker und andere Leute. Und da gibt es ja einige Leute, die dann auch mal quer durch vergleichen. Märchen der Gebrüder Grimm und Märchen in der Bibel oder wie sie das zunächst mal einschätzen und so. Und bei manchen merkt man dann, wie in diesem Vergleichsprozess die Märchen in Anführungszeichen der Bibel auf einmal Profil gewinnen und man merkt, halt mal, das ist eine Sache für sich. Und hinter dem, was wir da für Märchen gehalten haben, steckt eine Wirklichkeit, die haben wir vielleicht unterschätzt und die müssen wir ernst nehmen. Also das sind so Sachen, da würde ich gerne dann ein bisschen weiter nachdenken und Hochzeit zu Kana oder so. Aber das wäre für mich nochmal so ein Spezialthema, aber der Abend ist zu kurz. Ich denke so, diese drei Dinge, die ich genannt habe, die könnten mal so ein kleiner Impuls sein.
Sehr gut. Wir haben noch 2 Minuten.
2:43.
Genau. Aber ich muss ja auch noch etwas sagen nachher.
Dir gehört die Zukunft. Ich bin.
Nein, schon gut. Wieso sollen wir die Bibel lesen?
Ja, weil das dir so richtig gut tut. Weil ich möchte, dass es dir gut geht. So, du scheinst ja irgendwie ein nettes Exemplar der Gattung Mensch zu sein. Und ich möchte, dass du mit 80 noch lachen kannst. Also guck, dass du in die Bibel reinkommst. Und außerdem, es ist keiner von uns hier, der nicht mal sterben muss. Ich kenne keine bessere Sterbe. Also ich habe ungefähr bisher knapp 350 Menschen beerdigt. Und sterben ist nicht so einfach, wie manche sich das vorstellen. Ich kenne keine bessere Sterbevorbereitung als ein Buch, das auf diese qualifizierte Weise uns das Leben nahe bringt. Uns mit einer großen Klarheit sagen kann, dass bei uns der Tod nicht das letzte Wort haben muss. Außerdem, ich kenne kein anderes Buch, dass Menschen, die vorher überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, vielleicht sogar, wenn sie das gehabt hätten, froh gewesen wären, wenn sie nichts miteinander zu tun haben, zusammenführt und auf einmal gehen die sich gegenseitig was an und machen was miteinander und merken, Gott ist wirklich mitten unter uns und es ist richtig gut, dass er uns anspricht und wir sind heilfroh, dass er uns nicht so ein Heftchen von 48 Seiten gegeben hat, sondern so richtig ein Klotz vom Buch. Man sagt ja manchmal, Bibel wäre ein Liebesbrief Gottes an uns. Und ich erinnere mich noch, also ich bin ja noch nicht aus der SMS-Zeit, ich bin ja noch da ohne Ohrhörer auf die Welt gekommen und all solche Dinge. Wir haben ja noch richtig Liebesbriefe geschrieben, so anno 1972. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo ich einen Liebesbrief bekommen habe und den nicht sofort bis zum Ende durchgelesen habe. Und in der Regel, wenn ich hinten war, habe ich sofort wieder vorne angefangen und nochmal gelesen. Nun ist die Bibel ein etwas dicker Liebesbrief, das gebe ich zu. Aber warum in aller Welt meinen wir, es würde bei diesem schönsten aller Liebesbriefe reichen, wenn man so 1% zur Kenntnis nimmt und den Rest kannst du vergessen? Du kannst ihn ja nicht mal vergessen, weil du hast ihn ja noch nicht mal gelesen. Ja? Und diese Ignoranz möchte ich mir nicht antun. Das wäre ein bisschen unfair gegenüber diesem Liebesbrief.
Gutes Schlusswort. Amen. Können wir Eckhard Applaus geben? Merci vielmals. Bitte schön. Der Eckhard hat am Schluss gesagt, dass die Bibel oft mit einem Liebesbrief verglichen worden ist. Ich kann mich erinnern an eine Predigt eines Tages, 1972, als ich noch jung war. Nein, Spaß. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Auf jeden Fall hat der Prediger ganz leidenschaftlich erzählt, ganz leidenschaftlich erzählt, dass das Bibel ein Liebesbrief ist von Gott an Menschen. Und ich habe das noch nie so gehört, weil ich dachte, hä, was? Wer schreibt denn schon einen Liebesbrief über 1300 Seiten? Oder? Aber er hat das dann so angefangen zu vergleichen. wie der Eckhard das vorher gemacht hat. Und er hat gesagt, als er von seiner damaligen Freundin einen Brief bekommen hat, dann hat er den hätte er es nicht können erwarten, bis er gekommen ist. Hat er ist er jeden Tag in den Briefkasten schauen, ist er echt da. Und als er dann da war, ist er durchgefallen, hat ihn aufgemacht, hat zuerst das Briefkuvert angeschaut, hat daran geschmeckt und so, oder? Hat ihn dann aufgemacht und so, und hat gedacht, oh, hat ihn wieder daran geschmeckt, bevor er es überhaupt gelesen hat. Dann hat er es aufgemacht, zuerst hinten geschaut, ob etwas ist, wieder vorne, nochmal hinten und so. Dann hat er es angefangen lesen, hat es durchgelesen, eigentlich schnell, dann nochmal durchgelesen und nochmal durchgelesen. Und dann hat er wieder daran geschmeckt und so. Und ich meine, wir können das ein bisschen schwieriger verstehen heutzutage, oder? Weil wir heute einfach ein SMS schreiben mit einem Herzsmiley, oder? Und es bringt nicht so viel, wenn wir dann daran schmecken, oder? Weil es schmeckt höchstens nach deiner Hand. Aber es wäre eigentlich eine coole App, wenn wir Gerüche übermitteln können. Okay. Ja, das wäre doch mal etwas, oder? Irgend so ein Smartphone, das einen Geruch übermitteln kann. Also. Auf jeden Fall. Die Predigt hat etwas in mir bewirkt. Und ich bin heimgegangen und ich habe gedacht, hey, ich gebe dem eine Chance. Ich lasse mich auf das ein, auf die Bibel, auf den Liebesbrief. Und ich kann mich erinnern, wenn ich zum Beispiel den Römerbrief ist, glaub ich, im Neuen Testament, ich da anfangen lesen habe, anfangen studieren habe, wieder vorwärts, rückwärts gelesen. Ich dachte, ja, wie ist das? Wie hat er das gemeint? Und so. Und der Paulus spannt da irgendwelche theologischen Konstrukte. Und ich habe gemerkt, das packt mich, oder? Und Gott hat mich dann irgendwie ergriffen. Hat mich irgendwie ergriffen. Und ich habe gemerkt, dass das, was dort drin steht, nicht einfach nur Märchen sind, auch wenn sie vielleicht ein bisschen komisch tönen oder vielleicht unserer Wirklichkeit im Moment nicht entsprechen. Aber ich habe gemerkt, hey, es betrifft mich ganz persönlich. Und ab dann habe ich gewusst, das ist kein Märchen. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn die Bibel etwas klar macht, wenn du die Bibel vielleicht nie aufschlagen willst nach dem Gottesdienst und du hast sie vielleicht noch nie gelesen und du willst jetzt heimgehen und sagen, so ein Müll, ich glaube das nicht, aber wenn die Bibel etwas klar macht, wenn ich dir etwas weitergeben heute oben, dann ist, dass Gott dich über alles liebt. Dass Gott dich, genau dich, über alles liebt. So fest, dass er sogar seinen einzigen Sohn gegeben hat, der an unserer Stelle gestorben ist an einem Kreuz. Das ist crazy. Das werden wir wahrscheinlich nie ganz verstehen, was das bedeutet. Dass Gott dich so fest liebt, dass er nicht einmal seinen Sohn verschont hat vor dem Tod. Crazy, oder? Und wenn es nur das ist, was du heute oben mitnimmst, dann nimm das mit. Nimm das mit. Und wenn du noch mehr möchtest mitnehmen, dann hat es am Ausgang ein paar Bibeln, die wir aufgelegt haben. Es ist eine gute Übersetzung. Du kannst die gratis Bibel mit heimnehmen. Und wenn es dich gelust hat, wieder mal neu in der Bibel zu lesen und das neu reinzutauchen, dann fühl dich frei. Die sind nicht so teuer gewesen. Aber sie haben einen sehr grossen Wert. Amen. Amen. Vielleicht bist du jetzt heute oben da in und du bist mitgeschleppt worden und so und du denkst so, hey, what the heck, was machen die da und so. Lass mich dir das vielleicht nochmal sagen, hey, du musst noch nicht alles verstehen. Ich verstand auch nicht alles, noch lange nicht. Wir haben eigentlich keine Ahnung, was wir machen. Wir kumpeln da irgendwie um zur Musik. Aber wir haben einfach irgendetwas verstanden, dass Gott uns über alles liebt. Und dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat für uns. Und verstehe, wenn du denkst, hey, was ist mit Gott und so, ich möchte gerne mehr von Gott erkennen, ich möchte gerne mehr dem Gott näher kommen, ich möchte gerne mehr irgendwie meinem Schöpfer begegnen, dann ist Jesus ein guter Anfangspunkt. Dann ist Jesus ein guter Anfangspunkt für dich. Und was er macht, wenn du ihn einlädst, er kommt in dein Herz und macht dich von innen aus neu. Was er macht, ist, wenn du ihn einlädst, vergibt er dir all deine Schuld. Was er macht, wenn du ihn einlädst, ist, er gibt dir ein neues Leben. Was er macht, wenn du ihn einlädst, ist, dass er dir eine Hoffnung gibt, eine Zukunft gibt, eine neue Zukunft. Mit einem unglaublichen Plan. Was er macht, ist, er tut deine Beziehungen wieder heilen, die um dich herum kaputt gegangen sind. Er hilft dir, auch anderen Menschen zu vergeben. Er hilft dir, der zu werden, wo du wirklich dazu bestimmt worden bist, zu sein. Wenn du ihn einladest. Und ich möchte dich einladen. Ihn einzuladen. Weil, verstehst du, Jesus kommt nicht einfach und schlägt an deine Herzenstüren und reißt sie auf und geht dort rein. Sondern du musst ihn, du darfst ihn einladen, wenn du das willst. Es fängt wirklich dort an, wenn du sagst, hey, Jesus, ich will das mehr. Ich will mehr von dem. Ich will Gott, ich will dich. Ich will die Bestimmung haben, ich will die Vergebung haben, ich will die Zukunft haben, wo jetzt der Typ da vorne redet. Dann sagst du, hey, Jesus, komm in mein Herz. Mach das, was nur du kannst machen. Amen.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.